2017. Meine Güte, 2017, wie sich das schon anhört. Ich weiß nicht, ich habe eine alte Predigt die Tage in der Hand gehabt. Pfingsten 95. Pfingsten 98. 2003, jetzt sind wir bei Pfingsten 2017. Und soll ich euch was sagen? Pfingsten ist immer dasselbe. Da ändert sich nichts, gar nichts. Über wen kann man auch am Pfingsten dann predigen, wenn nicht über die dritte Person der Gottheit, den Heiligen Geist? Und ich habe heute dieses Mal einen etwas ungewöhnlichen Einstieg dazu. Etwas, was uns eigentlich nervös machen kann. Die Predigt hatte ich schon vor, ich weiß nicht, 3-4 Jahren mal vorbereitet. Die war im Prinzip komplett fertig, die habe ich nie gepredigt. Aber heute ist er dran. Hier ein Einstieg, der uns nervös machen wird. Matthäus 6. Das sind Auszüge aus der Bergpredigt. Und da heißt es, ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr zu gebrauchen, es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand etwas Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. In Lukas 9 lesen wir, wo Jesus sagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Lukas 10. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von allem Gemüt und deinen Nächsten für dich wie dich selbst. Die beiden großen Gebote in einem Satz. Lukas 14. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Matthäus 10, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Johannes 12, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Habe ich irgendwelche Verse vergessen? Einige, gell? Ich habe was vergessen hier. Irgendwo habe ich was übersprungen. Ich habe zum Beispiel übersprungen, du sollst nicht die Ehe brechen, heißt es. Ich aber sage euch, schon wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat in seinem Herzen die Ehe bereits mit ihr gebrochen. Können mal alle Männer kurz die Hand heben? Alle schuldig. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Diese ganzen Verse, wer seine Seele in der Welt nicht hasst, wer Vater oder Mutter, seine Kinder, seine Brüder, seine Schwestern, wer immer etwas lieber hat wie mich in dieser Welt, ist meiner nicht wert. Weißt du, was das ist? Ich denke, das ist starker Tobak. Und das alles ist ja nur ein kleiner Auszug. Man drehe und wende es, wie man es will, mit natürlichen Augen und natürlichem Denksinn betrachtet, ist es schier unmöglich, das zu leben, was ich eben gelesen habe. Das auch nur annähernd zu erfüllen, was Jesus von uns erwartet. Ohne dass der Heilige Geist dir hilft bei der Auslegung der Heiligen Schrift, wenn du das als Nichtgläubiger liest, die Bibel aufschlägst und fängst an, das zu lesen, brichst du doch in Panik aus. Und selbst wir Christen. Meine Feinde zu lieben, für die zu beten, die mich verfolgen, den Nächsten höher zu achten als mich selbst, mein Fleisch zu kreuzigen oder mein eigenes Leben zu verlieren, um Christi willen, auf uns selbst gestellt, rein aus uns heraus, ist das Leben als Christ schier unmöglich. Es ist einfach nicht möglich. Stell dir vor, was für ein Schock das für die Jünger gewesen sein muss, als Jesus ihnen ankündigte, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein würde. 3,5 Jahren waren sie wohl mehr oder weniger Tag und Nacht zusammen mit ihrem Rabbi gewesen. In ihm, in Jesus, lebte die Fülle der Gottheit. Das Wort Gottes sagt, er hatte den Heiligen Geist ohne Limit. In Apostelgeschichte 10 steht, dass Gott ihn gesalbt hatte mit Heiligen Geist und mit Kraft und dass er umhergezogen ist, Gutes getan hatte und alle gesund gemacht hatte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Mit diesem Jesus waren sie tagtäglich zusammen. Er war ihr Tröster, ihr Beistand, ihr Helfer, ihr Lehrer. Und wenn du die Evangelien liest, er hatte große Geduld mit ihnen. Er ging ihnen als Beispiel voran, er lehrte sie, er führte sie, er korrigierte sie, er ermahnte sie. Wenn sie töricht waren und hinter seinem Rücken wieder darüber gestritten haben, wer der Größte unter ihnen sei, hat er sie liebevoll zur Seite genommen und er hat ihnen erklärt, dass es so nicht funktioniert. Im Reich Gottes ist es etwas anders. Wer im Reich Gottes der Größte sein will, der sei aller Diener. Als Jesus Boten aussandte und man diese in einer Stadt Samarias nicht aufnehmen wollte, haben Johannes und Jakobus sofort die Lösung für das Problem. Herr, Feuer vom Himmel, das bringt's in Ordnung. Sebastian hatte auch vor 2 Wochen drüber gesprochen. Und das heißt, Jesus wies sie zurecht. In seiner Gegenwart und seiner Nähe lernten sie Glaube und Gehorsam. Wie viel Geduld hatte er mit ihnen gehabt? Wie oft war er ihr Tröster? Und ganz extrem in den letzten Stunden ihres Zusammenseins. In Johannes 13 hält Jesus eine Abschiedsrede, zieht sich über mehrere Kapitel. Und er erklärt den Jüngern, was jetzt geschehen müssen. Und sie sind vollkommen verwirrt. Der Gedanke, dass Jesus fortginge, muss sie geschockt haben. Er hat es mehrfach vorher schon angedeutet, aber erst jetzt beginnen sie zu verstehen, was Jesus da meint. Er geht. Wie Christ vorhin auch so gesagt hat. Was für ein Schock. Und wieder tröstet Jesus sie. Und er sagt in Johannes 14, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Aber dennoch, sie kannten ja seine Predigten. Sie kannten ja die Aussagen, die Jesus gemacht hatte und die wir eingangs erwähnt hatten. Lieb deine Feinde, bete für alle, die dich verfolgen. Wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, wird es erhalten zum Leben. Solange er bei ihnen war, fühlten sie sich sicher. Aber was in aller Welt sollte denn ohne Jesus jetzt aus ihnen werden? Und genau diese Furcht nimmt Jesus ihnen. In Johannes 14, Vers 15 bis 18, da sagt er, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Tröster geben. Jetzt war ich bisher euer Tröster, aber er werdet einen anderen bekommen. Und der wird bei euch sein in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch. Und dann sagt er, und er wird in euch sein. Also ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. An einer Stelle sagt er, es ist gut, dass ich weggehe, damit dieser Heilige Geist kommen kann. Gott weiß, dass wir aus uns selbst heraus, ohne seine Hilfe und ohne seinen Beistand, unmöglich leben können, was er uns aufgetragen hat. Wir können uns noch nicht einmal bekehren. Viele Leute denken, ich kann mich bekehren, wann ich will. Leute denken, naja, wenn ich mal älter bin, ich lebe jetzt erstmal mein Leben, vielleicht wenn ich mal auf die Kiste zugehe, salopp gesagt, dann setze ich mich damit auseinander. Kann ich mich immer noch bekehren? Das kannst du nicht. Du kannst dich nicht einmal von dir selbst aus bekehren. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ohne den Heiligen Geist kannst du von dir aus nicht mal glauben. Selbst unser Glaube ist Wirken des Geistes. Die Bibel sagt, niemand kann Jesus seinen Herrn nennen, außer im Heiligen Geist. Und sei froh und glücklich, wenn du heute hier bist und von Herzen sagen kannst, Jesus Christus ist mein Herr. Das ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist es dir offenbart hat, sonst könntest du es nicht sagen. Wie dem auch sei, es war mit Sicherheit dennoch eine traurige Truppe, die sich nach der Kreuzigung vor den Juden und Römern versteckte. Eine kleine, verunsicherte Schar. Einige Frauen, Petrus und Johannes, hatten vor einigen Tagen das leere Grab gesehen. Aber wie schwer fiel es ihnen zu fassen, dass Jesus tatsächlich auferstanden war. Und dann steht er plötzlich in ihrer Mitte. Und alle außer Thomas sehen ihn. Lebendig. Und dann gibt er ihnen Anweisungen. Er sagt ihnen, dass sie in Jerusalem bleiben und auf die versprochene Verheißung des Vaters warten sollen. Johannes hatte mit Wasser getauft, sie aber würden mit Heiligem Geist getauft werden. Er versprach ihnen in Apostelgeschichte 1,8, ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und dann sagt er auch gleich, wozu diese Kraft gebraucht und gut sein wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Das ist tatsächlich so, wie Christus vorhin gesagt hat. Hier habt ihr den Schlüssel, ich gehe jetzt. Er legt die komplette Verantwortung für alles, was er 3,5 Jahre vorbereitet hat, für alles, was er getan hat, das Opfer, das er am Kreuz gebracht hat, es wäre alles umsonst gewesen, wenn diese Schar von Jüngern versagt hätte. Es gab keinen Plan B. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Welt. Ihr werdet Kraft empfangen und das wird es euch ermöglichen. Und das Wort für Kraft, das hier verwendet wird, heißt im Griechischen Dynamis. Und das ist ein Grundwort, wo unsere Worte wie Dynamo oder Dynamit herkommen. Ihr werdet Power empfangen. Und sie sind gehorsam. 40 Tage lang warten sie. Und 120 Menschen sind am Pfingsttag versammelt, als die Verheißung Gottes sich erfüllt und dieser Heilige Geist wie ein Beben das Haus erschüttert. Sie alle werden mit dem Heiligen Geist und mit Kraft erfüllt. Und derselbe Petrus, der nur wenige Wochen vorher seinen Herrn 3-mal verleugnet hatte, der resigniert hatte und sich eigentlich entschlossen hatte, sich wieder dem Fischen zu widmen, derselbe Petrus steht jetzt plötzlich auf und hält mit nie gekanntem Freimut eine dermaßen krasse Predigt, dass sich daraufhin 3000 Leute auf einmal bekehren. Ich meine, da ist was passiert. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Aber noch etwas geschah. Als der Heilige Geist auf sie kam, fingen sie an, Gott in Sprachen zu loben, die sie nie gelernt haben. Lies die Apostelgeschichte zu Hause, wenn du nicht vertraut bist damit. Ich weiß ja nicht, wo ihr alle so herkommt. Es gibt Gemeinden, die noch nie über Heiligen Geist tiefer gelehrt haben. Und viele Christen, selbst die ich treffe, können mit Pfingsten und mit dem Heiligen Geist und mit all dem herzlich wenig anfangen. Lies es nach. Der Heilige Geist kam auf sie und sie fingen an, in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, Gott zu loben. Und das ist eine ganz wichtige Sache, denn der Heilige Geist ist die Tür zum Übernatürlichen. Er ist die Tür zu den geistlichen Gaben, von denen die Bibel schreibt. Die Gabe von Worten der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis, die Gabe des Glaubens, verschiedene Gaben von Heilungen, die Gabe Wunder zu wirken, die Gabe der Weissagung, die Gabe der Geisterunterscheidung, verschiedene Arten von Sprachengebeten und die Gabe, solche Sprachen auch auszulegen. Wir können Christ sein, wiedergeboren und gerettet für die Ewigkeit, aber ohne diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist die Dimension des Übernatürlichen weitgehend ausgeklammert. War Jesus der Sohn Gottes, als er 5 Jahre alt war? War er der Sohn Gottes mit 19 oder mit 28? Natürlich war er der Sohn Gottes. Aber Fakt ist, Jesus hat nicht ein einziges Wunder gewirkt, bevor er nicht mit 30 Jahren am Jordan getauft wurde und der Heilige Geist auf ihn kam. Von diesem Tag an war alles anders. Er begann Wunder zu wirken, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, all diese Dinge. Und für alle, für die das Neue ist, Heilung, Prophetien, Wunder wirken, das Wort Gabe, diese Geistesgaben, ist übersetzt aus dem griechischen Wort Charisma. Deswegen die Bezeichnung Charismatiker für Christen, die solche Gaben praktizieren. Oder Pfingstler, eben weil an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und diese Gabe in Zungen zu reden möglich wurde. Wobei man auch heute unter Pfingstlern eine eigene Bewegung versteht und unter Charismatikern Christen aus bestehenden Kirchenbewegungen, welche diese Erfahrung der Taufe mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Und auch in der katholischen Kirche gibt es eine eigene charismatische Bewegung in ihren eigenen Reihen. Ich meine, die hätten hier ganz in der Nähe irgendwo Spessart oder wo treffen die sich, Bad Ob da hinten irgendwo, jedes Jahr oder alle zwei Jahre. Das ist eine riesengroße katholisch-charismatische Veranstaltung. Tausende von Leuten, die da hinkommen. Es sind auch Katholiken, die diese Gabe praktizieren, in einer Sprache zu beten und zu reden, die sie nicht gelernt haben. Pfingstler und Charismatiker gibt es seit 2000 Jahren, eben seit diesem ersten Pfingsten. Aber in den vergangenen Jahrhunderten waren sie eine relativ kleine Minderheit. Bis 1906. Denn da bricht eine Erweckung aus in Los Angeles, die sogenannte Azusa Street Erweckung. Eine kleine Gruppe von 20 Leuten trifft sich damals in einem alten, heruntergekommenen Schuppen in einer Methodistengemeinde. Und geleitet wurde die Versammlung von einem gewissen William Joseph Seymour. War ein einäugiger, farbiger Prediger. Und ich meine sogar, das war der, der immer mit einer Tüte gepredigt hat. Immer so eine Papiertüte, so eine Einkaufstüte über den Kopf. Er war so demütig, dass er während der Predigt niemand mal hat mit einer Tüte über den Kopf gepredigt. Dieser William Joseph Seymour war ein Mann, der hungrig war nach Gott, der einfach mehr wollte als das, was es zur damaligen Zeit an geistlichem Futter gab. In Houston, Texas besuchte er im Februar und März 1906 für zwei Monate eine Bibelschule. Und diese Schule wurde geleitet von Charles Fox Parham. Das sind alle so klassische Pfingstlernamen, was die Geschichte angeht. Und dieser Parham hatte 1902 die Taufe im Heiligen Geist erlebt und die Gabe erhalten, in neuen Sprachen zu reden. Etwas, was zu dieser Zeit nur eine Handvoll Menschen erlebt hatten und Seymour tief beeindruckte. William Seymour bekam dann überraschend eine Stelle als Prediger in einer Nazarenergemeinde in Los Angeles angeboten und begann dort in einer kleinen Gemeinde seinen Dienst. Und sein großer Eifer, über die Taufe im Heiligen Geist zu predigen, obwohl er sie selber noch gar nicht erlebt hatte, wurde sofort reichlich belohnt, weil nach seiner ersten Predigt hat man ihn auf der Stelle gekündigt. Und Seymour saß ohne Job und Dach über dem Kopf auf der Straße. Und seine Geschichte ist, dass ihn zum Glück eine gläubige Familie namens Lee aufgenommen hatte und ihm ein Zimmer gegeben hat. Und dann passierte etwas. Am 9. April 1906 geschah etwas, das weltweite Auswirkungen haben sollte. Als der Hausherr, ein gewisser Edward Lee, krank wurde, baten sie den farbigen Prediger Seymour für ihn zu beten. Und zu ihrer Überraschung wurde Edward während dieses Gebets mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann in neuen Sprachen zu beten. Am selben Abend kam es zu einer kleinen Veranstaltung. Sieben weitere Personen erlebten diese Geistestaufe. Und die Neuigkeit, dass etwas Ungewöhnliches im Gang war, breitete sich in Windeseile aus. Und neugierige Leute kamen in Scharen, um dieses Wirken Gottes zu erleben. Binnen weniger Tage musste man ein neues geeignetes Gebäude finden, weil man keinen Platz mehr für die Leute hatte. Und am Ende zog man in ein leer stehendes und heruntergekommenes Gemeindehaus für etwa 750 Personen, wo sich früher Methodisten versammelt hatten. Und dieses Gebäude befand sich in der Azusa Street 312. Deswegen ist das ganze Ding als Azusa Street Erweckung in die Geschichte eingegangen. Denn was dann geschah, war eine der spektakulärsten Dinge, die es je gegeben hat. Aber Tausende von Menschen erlebten die Taufe im Heiligen Geist. Und von Azusa aus, von Los Angeles aus, ging das ganze Ding rund um die Welt. Und selbst in Deutschland, ich glaube ein Jahr oder zwei später, fing es in Deutschland genauso an, dass Versammlungen stattfanden, wo aber Tausende von Menschen die Taufe im Heiligen Geist erlebten. Es kam zu großartigen Heilungen, den ungewöhnlichsten Phänomenen. Leute lagen für Stunden am Boden und ruhten im Geist. Andere zitterten, lachten, weinten. Viele wurden frei von dämonischen Bindungen und so weiter. Es gab bestimmt jede Menge außergewöhnliche, gute Dinge, die da passiert sind. Es gab aber auch einen Haufen Gaga. Da gibt es kein anderes Wort dafür. Weil auch gerade diese charismatischen Großveranstaltungen ein Magnet sind für Menschen, die irgendwo seelisch getrieben aus ihrer Seele heraus über die Stränge schlagen in allen Richtungen. Es gab, so wie die Erweckung kam, gab es auch Streitereien dann und was weiß ich. Das war schon eine Geschichte für sich. Dennoch, Azusa Street wurde zur damaligen Zeit zum absoluten Inbegriff geistlicher Pfingsterweckung, die sich weltweit ausbreitete. Laut Statistiken gab es vor dem Ausbruch dieser Erweckung weltweit etwa 1 Million Pfingstler und Charismatiker. Das waren ungefähr 0,2% aller Christen. Und vorgestern habe ich auf der Webseite des BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, das ist ein Pfingstbund in Deutschland, auf der Webseite des BFP finden sich Angaben zur heutigen aktuellen Situation. Und da heißt es, nach Studien der Religionsstatistiker Todd Johnson und Peter Crossing bilden die Charismatik am Pfingstler den am schnellsten wachsenden Teil der Christenheit. Die Zahl ihrer Anhänger ist von 63 Millionen im Jahr 1970 auf heute rund 628 Millionen gestiegen. Bis 2025 könnte sie auf 828 Millionen anschwellen, nach den Forschungen, die sie betreiben. Der Anteil der Christenheit stieg im selben Zeitraum von 5,1% auf 26,7%. Und sie sagen, 2025 könnte fast jeder dritte Christ, über 30%, Pfingstler oder Charismatiker sein. Die jährliche Wachstumsrate liegt bei 2,5% und ist damit annähernd doppelt so hoch wie die der gesamten Christenheit. Das passiert in großem Maße in Afrika, in Asien, in Lateinamerika, verschiedenen Plätzen dieser Welt. Es könnte aber auch hier ein bisschen was passieren. Fakt ist, wir als C3, wir sind eine weltweite pfingstlich-charismatische Bewegung. Wir gehören mit dazu und wir gehören zur schnellst wachsenden christlichen Strömung. Und das ist nicht nur gut so, es ist dringend erforderlich. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Power, Dynamis. Um ein siegreiches Leben zu führen, ist der Heilige Geist in unserem Leben unentbehrlich. Wir können uns ihn nicht verdienen. Gottes Wort sagt, der Heilige Geist ist eine Gabe, es ist ein Geschenk. Diese Gabe, in einer Sprache zu beten, die ich nie gelernt habe, ist nicht die Taufe im Heiligen Geist. Es ist in aller Regel die erste und häufigste Begleiterscheinung. Gaben der Zungenrede, Gaben der Prophetie, Gaben der Heilung, Worte der Weisheit. Wir sollten uns alle danach ausstrengen. Paulus sagt das in einem Brief, er sagt, eifert nach den Gnadengaben, nach diesen geistlichen Gaben. Aber selbst die größten Gaben machen uns nicht zu reifen Christen. Es sind Geschenke. Und was mich seit vielen Jahren verblüfft, seit Jahrzehnten immer wieder verblüfft, dann ist es die Tatsache, dass oftmals Menschen in erstaunlichen Geistesgaben unterwegs sind, aber charakterlich sind es die letzten Heuler. Woran du erkennst, es ist ein Geschenk, das Gott einfach schenkt. Das ist ja nichts, das du mit Frömmigkeit dir verdienen kannst. Und ich habe bei dieser Stelle immer so, bei diesen Gedanken, immer das Gesicht eines Mannes vor Augen, der einen weltweiten prophetischen Dienst hatte und eine Heilungsgabe hatte. Und den hatten wir vor vielen, vielen Jahren, das ist 25 Jahre her, den hatten wir vor vielen, vielen Jahren mal eingeladen, in der Vereinten Christengemeinde, in meiner alten Gemeinde. Und ich weiß noch, dass ich dachte, wow, was da in den Veranstaltungen passierte, war enorm. Aber dann gingen wir mit dieser Person anschließend nochmal essen. Und so unter vier Augen mit dieser Person, nach 10 Minuten wollte ich nur noch schreiend davonlaufen. Es gibt Christen, mit denen bist du keine 10 Minuten gerne zusammen. Und da war einer davon. Hat aber vorher in unserer Gemeinde gedient, hat für Kranke gebetet und was weiß ich alles. Aber es macht deutlich, Geistesgaben sind ein Geschenk und sie sagen nichts aus über unseren Charakter. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist dringendst noch an anderer Stelle. Und zwar da, wo er jeden Tag und beständig in unserem Leben sichtbar wird. Und das ist der Bereich, den Paulus in Galater 5 anspricht, wo er sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Du bist als Christ auch ohne Geistesgaben gerettet, aber nicht ohne die Frucht des Geistes. Paulus sagt, du kannst in Engelszungen beten und singen, du kannst Dämonen austreiben, weissagen, Machttaten vollbringen, aber ohne die Frucht des Heiligen Geistes wird Jesus dir eines Tages sagen müssen, sorry, ich habe keine Ahnung, wer du bist, ich kenne dich nicht. Unser Ziel und Begehren sollte daher sein, dass wir beides haben. Gaben und die Frucht. Und das ist für mich als Pastor gerade die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist für mich als Pastor eine meiner wichtigsten Anliegen. Weil ich selbst so viele Veranstaltungen auch schon erlebt habe, wo der Heilige Geist gewirkt hat. Eine Erweckung, an die ich mich erinnere, wo Leute nicht mehr auf den Beinen stehen konnten, stundenlang im Geist geruht haben, im Gottesdienstraum. Und dieselben Leute hast du im Flur getroffen, sie konnten dir nicht mal guten Tag sagen. Das muss beides zusammenpassen. Gaben und Frucht. Wir haben am kommenden Mittwoch hier unseren Encounter. Wir haben ihn angesagt vorhin. Und ich lade jeden ein, der sich nach mehr Heiligem Geist sehnt, zu kommen. Vincent Skinner wird uns dienen. Und ich habe im Vorfeld mit ihm gesprochen und ich habe ihn gebeten, sich explizit darauf vorzubereiten, für die zu beten, die sich nach einem Erfülltwerden im Heiligen Geist und nach Geistesgaben sehen. Und das ist einfach so mein Wunsch. Bereitet euch vor. Bereitet euch innerlich vor und sagt, Herr, ich möchte mehr von dir. Und wer wollte das eigentlich nicht? Das müsste jeder von uns sagen. Ja, das kann niemand sagen, das brauche ich nicht. Ich bin so voll, ich fließe überall über. Ich gebe dir mein Wort, das ist nicht der Fall. Bereitet euch vor. Lest Stellen aus der Bibel, wo es um die Erfüllung im Heiligen Geist geht. Wir haben einen Bookshop hier unten, der, ich sag mal, 20% der Bücher, 10%, 20% haben irgendwas zu tun mit dem Heiligen Geist. Bereite dich vor und ich lade dich ein, komm mit Erwartung, dass Gott dir begegnet in einer Art und Weise, wie du es vielleicht noch nicht erlebt hast, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Aber auch alle, die zum Beispiel schon die Gabe der Zungenrede haben, das Wort Gottes lehrt uns, dass wir uns immer wieder neu füllen lassen sollen. Weil wir da alle sind wie so ein Tank mit einem kleinen Loch. Wir laufen alle irgendwie aus. Wir alle brauchen immer wieder eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist, ein neues Erfülltwerden. Abschließend Erweckungen wie Azusa Street oder was wir in den 90er Jahren die Welle des Toronto-Segens nannten. Diese Dinge kann man nicht machen. Es ist absolut souveränes Wirken Gottes. Und diese Erweckungsbewegungen kommen wie Wellen. Und ich habe ja lange genug in Australien gelebt. Und Stunden und Stunden immer wieder Surfern zugeguckt am Strand von DY. Und die rudern da raus mit dem Surfbrett und da sitzen sie. Wenn sie Wellen machen könnten, hätten sie alle 2 Minuten eine Welle. Sie können es nicht. Aber sie sitzen da draußen in der Erwartung, dass eine Welle kommen wird. Und das Interessante war immer, dass es kommen immer wieder verschiedene Wellen. Und ich sage, ich als Laie denke immer so, jetzt steigen sie alle, sind 20 Surfer da draußen, sitzen seit 2 Stunden da auf ihrem Brett und warten. Und dann kommt dann 1, 2 Wellen, wo ich denke, jetzt springen sie alle drauf. Die wissen ganz genau, was eine Welle ist. Und ich glaube auch, wir Christen werden erkennen, wenn die nächste Welle kommt. Wir können sie nicht machen, aber wir können da draußen sitzen, geistlich, und warten. Ich meine, die Surfer gehen daraus in der Erwartung, dass was passiert. Ich glaube, dass Deutschland auch reif ist für die nächste Welle. Und mein Gebet ist es, wir hatten gestern unser erstes Kommunikationstreffen als Teamleiter, wo wir als Teamleiter zusammenkamen. Ihr kriegt übrigens alle Mitglieder der Gemeinde ein Protokoll davon. Hatten wir darüber gesprochen. Das ist eine Sehnsucht, die wir haben in der Gemeinde, dass es kommt. Und mein Gebet ist einfach, dass sie sagen, Herr, wenn es kommt, echt, authentisch, ohne Show, ohne manche Dinge, die ich erlebt habe, wo Gemeinden mehr gelitten haben und manche sich daran gespalten haben, weil oft eben auch seelische Sachen mit reinkommen, dass Gott uns als Gemeindeleitung, als Leiter die Weisheit gibt, damit umzugehen, wenn es kommt. Aber bloß, weil einige Dinge schiefgegangen sind in der Vergangenheit, werden wir das nicht ausklammern. Ich habe mal ein Wort gekriegt, dass wir eine sehr charismatische Gemeinde noch werden. Und ich erwarte das. Dass Dinge wie Heilungen oder prophetische Eindrücke in einem normalen Stil auch passieren. Ich habe gestern so eine Demonstration davon gegeben, weil ich so oft erlebt habe, dass jemand ein prophetisches Wort hat. Und am Ende dieser Prophetie konnte er sich gar nicht mehr erinnern, was er gerade gesagt hat, weil er selbst das in einer solchen Schau vorgetragen hat. So spricht Gott der Herr, so spricht der, der am Kreuz, am Stamm geblutet hat und das und das. Weißt du, eine Prophetie ist eine Botschaft Gottes an sein Volk, an seine Leute. Es ist ein Brief, Und jemand, der ein Prophet ist, bringt einen Brief. Du klopfst an der Tür wie ein Postmann und sagst, hier ist ein Brief. Hast du schon mal gesehen, dass ein Briefmann, ein Postbote bei dir an der Tür gestanden hat? Es klopft, du machst die Tür auf und er steht da. Wow, 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 wow. Ich hab da auch was. Es geht um den Brief, nicht um den Briefträger. Ich erwarte, dass wir hineinwachsen in etwas, was eine Normalität hat, eine heilige Normalität. Das ist mein Herzenswunsch. Und ich glaube, dass Gott uns helfen wird dabei. Und wer weiß, ob nicht der kommende Mittwoch-Encounter der erste Schritt in diese Richtung ist. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht verwaist zurückgelassen hast. Wir danken dir, dass der Heilige Geist hier unter uns ist, dass er mit uns ist, bei uns ist und in uns ist. Und Herr, hilf uns, ihn besser zu verstehen, ihn besser zu erkennen. Herr, hilf uns, dass wir mit deinem Geist kooperieren, dass wir im Einklang sind mit dem, was er tun möchte. Er ist unser Tröster. Er ist unser Beistand. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Wir wollen mehr von dir in unserem Leben, Herr. Wir sehnen uns nach deinen Gaben und wir sehnen uns nach der Frucht deines Geistes. Herr, ich bete schon jetzt für den kommenden Mittwoch. Bete, dass wir mit hungrigen Herzen kommen. Ich danke dir auch, dass du Vincent gebrauchen wirst als dein Gefäß, als ein Werkzeug, hier etwas hineinzutragen, in seiner ganz besonderen Art, die er hat, Herr. Danke dir, dass am Mittwochabend Menschen die Gabe der Zungenrede erhalten werden. Danke, dass Menschen mit dem Geist erfüllt werden, dass wir neu gestärkt werden, dass dein Heiliger Geist ganz neu Raum in uns gewinnt. Danke, Jesus, dass wir nicht alleine sind. Amen.